Coinsurance End-to-End und in der Zukunft. Was ist, was kommt und wie Integration und End-to-End gelingen kann. Mein heutiger Gast ist Schulz Markopolski. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns ein in die digitalen Möglichkeiten. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um Strategie, Prozesse und IT. Schulz hat bisher das Versicherungsgeschäft bei ICO verantwortet und verstärkt jetzt unser Management bei der Convista. Ich spreche mit ihm über seine neue Funktion als Managing Partner und über die Themen und Herausforderungen in der Versicherungs-IT, denen er sich vor allem bei Convista widmen wird. Das sind Plattformintegration im Kernversicherungsumfeld sowie IT-Architektur. Mein Name ist Hans-Peter Roll. Ich bin Vorstand bei Convista. Ich freue mich, mit Schulz Markopolski heute rund um aktuelle Fragestellungen in der IT-Integration im Coinsurance-Umfeld sowie rund um die IT-Architektur zu sprechen. Hallo Schulz, schön, dass du da bist.
Danke, Hans-Peter. Das war ein wundervolles, kurzes, knappes Intro. Vielen Dank für die Einladung.
Starten wir gleich rein?
Ja, immer.
Du bist nun seit einigen Wochen bei der Convista. Was ist dir denn besonders aufgefallen?
Erstmal nur Gutes. So wie unsere Aufnahme heute Morgen hochenergetisch losgeht, so war auch mein Start hier. Das heißt, ich bin erstmal in einer meiner deutschen Lieblingsstädte, ging das ganze Jahr los in Köln. Wir haben uns dann ja gleich am nächsten Tag in Würzburg getroffen. Dementsprechend kann ich erstmal sagen, die ersten Wochen waren dann doch sehr energetisch geprägt. Natürlich ist man immer, wenn man neu startet, will man am liebsten alles sofort machen. Das geht natürlich nicht immer sofort. Alles braucht ein bisschen Zeit, wie auch Projekte, die wir machen und die Arbeiten, in der wir unterwegs sind. Dementsprechend kann ich sagen, es war super nett, sehr, sehr gute Energie, unfassbar kompetente Leute, ganz viel fachliche Experten, was für mich immer sehr spannend ist, weil ich eher aus der Technik komme, zwar fachlich mitreden kann, genauso wie sehr fachliche Experten in der Technik mitreden können. Und ich glaube, das ergänzt sich unfassbar gut und fügt sich ja alles nahtlos ein.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du bei uns an Bord bist. Lass uns doch gleich mal einsteigen in das Herz der Versicherungs-IT und damit in alle komplexen Herausforderungen rund um viel IT-Integration und Architektur. Vor allem Architektur ist ja auch spannend, was du bei uns mit einbringst, dem wir heute in den Versicherungsunternehmen begegnen. So, jetzt haben wir über Herausforderungen schon mal gesprochen. Was sind denn aus deiner Sicht die Herausforderungen und den Leidensdruck, den die Versicherer haben?
Ja, es ist sehr vielschichtig. Also ich finde immer, ich bin ja ein großer Fan von kleinen Worten bei Sprache. Und du hast gerade so schön gesagt, der heute herrscht oder die heute herrschen. Und das ist eigentlich schon so der erste Punkt für mich, weil ich glaube, ganz viele dieser Themen hätte ich zumindest vor 10 Jahren schon gesagt, die gab es auch schon vor 10 Jahren und bei manchen bin ich mir auch sicher, die gibt es noch in 5. Ich glaube, wie die sich dann im Einzelnen gestalten, ist immer noch mal ein anderer Schnack. Aber ich finde erstmal rein, wenn man auf die IT-Landschaften schaut, die wir in den Versicherern haben, ist natürlich einer der absoluten Kernpunkte immer noch das Thema heterogener Systemlandschaften. Also wir haben halt einfach das Thema, ich nehme jetzt mal so ein bisschen die ganz kleinen Digitalversicherer, die jetzt frisch gegründet sind, hatte ich auch mal einen Fall, die sagen dann, hey, unser ältestes System ist 3 Jahre alt, weil uns gibt es erst seit 3,5 Jahren. Aber ich sag mal, in den allermeisten Fällen gibt es ja Versicherungen doch schon ein paar Jahre länger. Und dann ist es ganz klar die Heterogenität. Ne? Also du hast einfach einzelne Dinge, die sind top-notch, nagelneu. Und dann gibt es auch andere Systeme, die eben gerade im Kern sehr relevant sind, die haben eine andere Reife hinter sich.
Und das ist so viel. Über 30 und weniger 3 Jahre.
Ja, oder genau, noch ein paar Monate länger. Und ein anderes Thema, das ich ganz oft sehe, ist das Thema, wenn man gerade auf die konkreten Systeme dann schaut, immer das Thema Architektur versus Funktionalität. Ich glaube, das kennt jeder, der schon mal irgendwie eine Software gebaut hat. Man fängt da an mit ganz vielen Prinzipien, die man sich vornimmt. Und dann kommen diese ganz, ganz gemeinen, kleinen Situationen, die sehr, sehr verführerisch sind, wo man dann sagt, jetzt könnte man doch aber noch das und das machen. Und dann ist das immer ein sehr starkes Abwägen, weil das vielleicht fachlich und businessseitig richtig ist. Rein aus der Architektur, aus der Technologie her und wie so ein Konzept mal war, sieht es dann vielleicht anders aus. Da gibt es dann auch keinen richtigen Falsch. Also ich glaube, da muss man halt immer einen ganz guten Ritt auf der Rasierklinge hinnehmen, und einen guten Mix finden. Und das dritte Thema, das ich da natürlich immer sehe, ist die ganze gesteigerte oder gestiegene Anforderung der letzten Jahre, wenn man auf Compliance schaut, wenn wir auf Governance schauen. Das sind jetzt zwar untechnische Themen erstmal per se, aber wenn es dann auch ins Hosting geht, also bin ich in der Cloud unterwegs, bin ich komplett on-premise in meinem eigenen Rechenzentrum. Selbst wenn dem so ist, ist das wirklich das Blech im Keller oder habe ich halt eine Private Cloud quasi? Wo liegen denn die Daten wirklich? Was heißt Datenlage? Gerade jetzt im Moment medial sehr hoch gepusht das ganze Thema Souveränität in Kombination mit Daten und Datensouveränität. Wie gehe ich damit um? Und das ist einfach nochmal eine ganz neue Ebene, die dazukommt. Jetzt kann man sagen, neu, ja, wir haben auch schon vor 10 Jahren bei Cloud oder Follow-the-Sun-Support-Prinzipien gesprochen, was gehört wohin. Aber es macht es auf jeden Fall nicht einfacher. Und der einfachste menschliche Punkt meiner Meinung nach ist klar, es wird einfach wahnsinnig viel gemacht, ne? Also es ist viel Bewegung im Markt, es tut sich viel technologisch. Und dementsprechend gibt es einfach immer mehr parallele Vorhaben, die stattfinden müssen. Es ist kaum noch so, dass du sagst, ich habe 3 Projekte und die sind super voneinander losgelöst und entkoppelt und die laufen eben parallel und wenn die fertig sind, kommen die nächsten. Sondern es ist fast alles dringend, es passiert parallel. Wir sagen ja eh immer umgangssprachlich, so ein Core-Insurance-System, wenn du da was machst, das ist eine Operation am offenen Herzen. Und heute kommt es einem ehrlicherweise so vor, als wäre manchmal auch alles offen. Ne? Das Herz ist offen, die Niere liegt da, die Leber liegt da. Die Lunge ist sowieso an der Maschine.
Muss man auch noch entfernen nebendran. Ne?
So ist es. Der Blinddarm zuckt auch noch 2-mal. Und das ist es einfach. Also es ist eine unfassbare Parallelität, die herrscht. Und das muss irgendwie alles orchestriert werden und ordentliche Kadenz von Schritten haben, um das Ganze durchzubekommen. Und dabei überholen sich dann noch, das ist dann so der letzte Punkt meiner Meinung nach dazu, also kann man den ganzen Tag mitfüllen, aber das andere sind dann sogar noch die überholenden Anforderungen. Das finde ich auch zu dem, was du eingangs gesagt hast, das, was sich meiner Meinung nach die letzten 4 Jahre oder 5 Jahre nochmal am meisten geändert hat, ist einfach die Sache von überholenden Anforderungen. Also wir haben Projekte, die sind vor 5, 6 Jahren losgegangen und das ist auch alles richtig, aber die Dinge sind zum Teil noch gar nicht abgeschlossen. Uns ist eigentlich schon klar, bevor du fertig bist, ist dir eigentlich schon klar, dass das, was du gerade gemacht hast, schon wieder fast deprecated ist. Und wenn nicht, kannst du dir sehr sicher sein, in 2 Jahren gibt es da eigentlich was Besseres. Und wie man damit dann umgeht, auf allen Ebenen, egal ob das rein businessseitig ist, in der Organisation, im Organisationsschnitt oder fachlich, technologisch, da muss man einfach drauf schauen.
Ich würde gerne mal ein bisschen tiefer reingraben. Zunächst mal so ein bisschen in Richtung Konsequenzen für die Versicherungsindustrie. Und dann, ich meine, du hast ja unglaublich viel Erfahrung in den letzten Jahren gemacht, mal ein bisschen in die Kundenprojekte reingucken, die dir über den Weg gelaufen sind. Fangen wir erstmal an, Jules, was du jetzt alles durchdekliniert hast. Was macht denn jetzt so eine Versicherung damit? Was sind denn die Konsequenzen für den Versicherer?
Naja, die Konsequenzen sind erstmal Unklarheit und damit dann auch später in der Lösung natürlich Klarheit gewinnen. Wie gehe ich damit um mit diesen ganzen unklaren Startpunkten und Vorgehensweisen? Wir sind ja in der Architektur oder generell in der Beratung, wir sind ja alle sehr zielorientiert und auch lösungsorientiert und da geht es dann immer schon mal los, was ist denn noch das Ziel? Ne? Wenn ich so ein Vorhaben habe, das ja ein bisschen größer, ein bisschen komplexer ist, ne? Und die meisten von den großen Projekten, wissen wir, die sind jetzt ja nicht in 12 Monaten fertig. Wir reden da ja durchaus von Projekten, die dann, wenn man mal release-übergreifend denkt, bei so einer Bestandssystemeinführung, gerade im Composite, ne, wenn ich dann mal sage, ich führe mal ein paar Sparten auf das neue System ein, da kann man ja realistisch sagen, das dauert schon mal ein paar Jahre. Und ich rede jetzt auch nicht von 2. Und dementsprechend muss ich eben ständig wieder prüfen, ob die Zielsetzung passt. Weil sonst, ich vergleiche das immer gern mit so einem Tontaubenschießen. Ne? Jetzt, ich bin jemand, ich habe mit Waffen nichts im Hut. Ich würde aber mal behaupten, es ist leichter, auf was zu schießen, was 2 Meter weg ist und fest steht und im Idealfall auch so groß ist wie ein Scheunentor, wie wenn da einer einen Tennisball 30 Meter entfernt in die Luft schießt. Und wenn es dann noch 8 sind und jemand sagt, such dir doch die 3 besten aus, dann treffe ich halt nichts mehr. Ne? Und so ist es auch an der Stelle. Das heißt, wir müssen uns immer wieder prüfen bei diesen Zielpunkten, was gesetzt ist. Das andere ist, wir hatten das mal umgangssprachlich in einem Projekt so ein bisschen das Velocity-Dilemma genannt. Das, was ich dann heute plane in meinen Projekten und dann eben in 3 bis 5 Jahren fertig ist, ist dann nicht mehr ganz aktuell. Ich glaube, in vielen Dingen macht es nichts. Gerade auch im Core-Insurance-Umfeld, im Bestand, kann man ja auch sagen, es gibt heute noch sehr viele Versicherer, die sind auf Mainframe oder zumindest in Mainframe-nahen Sprachen unterwegs. Die Technologie hat jetzt auch schon etliche Jahrzehnte auf dem Buckel. Und es ist nicht immer kritisch. Das kommt nicht auf jede Anforderung an. Ne? Es gibt Stellen, da ist das eben super kritisch, ja, aber offensichtlich, es funktioniert ja noch. Ne? Jetzt bin ich natürlich kein Fan von Mainframe. Das ist auch geschenkt. Dafür bin ich ein paar Jahre zu jung. Das ist logisch. Aber ich glaube, es gibt ein Abwägen. Wenn ich, gutes Beispiel ist für mich immer Inexcasso, Zahlungsverkehr, erleben wir ganz oft. Wenn dann so eine puristische Architektur kommt und sagt, jetzt muss aber alles Realtime sein und die Daten müssen innerhalb von im Sub-Second-Bereich übertragen werden, wo ich sage, warte mal. Zumindest meine Bank, die zahlt in der Regel einmal einen Tag aus. Ne? Macht das für die jetzt einen Unterschied, ob der Betrag aus dem Bestand, ob das jetzt mittags um 2 oder abends um 8 angekommen ist? Ich glaube, da muss man dann mit Sinn und Verstand eben drauf schauen.
Wie löst du diese Themen jetzt ganz pragmatisch in den Projekten, sagen wir mal, ein bisschen tiefer ein?
Ja, pragmatisch, das ist schon der erste Teil. Ich finde, das ist gerade ganz oft in der Architektur ein Thema, wenn du dann, der Architektur neigt man ja immer dazu, die 100%-Lösung zu haben. Ne? Und wir wissen alle, gibt dann so Richtwerte, muss man jetzt nicht auf Zahlen festnageln, aber nach dem Motto, die letzten 10% Qualität sind genauso teuer wie die ersten 90. Ne? Und es gibt Situationen, da brauchst du 100%, okay, oder so nahe an 100%, wie es eben geht. Es gibt aber ganz oft auch Situationen, da brauchst du lieber die 90% in der Hälfte der Zeit wie die 100%. Und eins der essentiellsten Themen ist und bleibt meiner Meinung nach die Priorisierung. Was hat wirklich die allerhöchste Priorität? Jetzt wissen wir auch, wenn wir über Unternehmensziele sprechen und wo wollen wir hin, mit Convista werden wir auch sagen, dass das eine tun heißt, nicht das andere zu lassen. Am besten alles sofort, gleichzeitig und so weiter und so fort. Es geht natürlich nicht immer und da brauchst du mindestens grobe Leitlinien. Wir kennen das dann in Leitungsgremien oder in Lenkungskreisen. Dann gibt es eben schon eine Liste von super strategischen Projekten, bei denen jedes Projekt natürlich anführt, wir sind ja quasi das wichtigste Projekt, das es gerade gibt.
Das, ne? Wichtigste.
Wenn das eben zu starke Abhängigkeiten sind, dann muss man sich schon mal da ehrlich einfach anschauen und sagen, was hatten gerade wirklich Vorfahrt an welcher Stelle. Ne? Und in den meisten Fällen, also zumindest mir geht es so, ist es so, das akzeptiert man dann ja auch. Ne? Also es ist ja lieber, ein ehemaliger Kollege von mir hat mal schön zu mir gesagt, wenn wir nicht auf einer Wellenlänge waren, was gerade wichtig ist und was nicht. Ich meine, naja, mir ist lieber, ich kriege von dir ein Nein zu hören, wie keine Antwort über 4 Monate, weil dann weiß ich wenigstens, woran ich bin. Und ich glaube, so ist es auch in den Projekten. Und das andere Thema ist meiner Meinung nach eine ganz starke End-to-End-Denke, die wir einfach brauchen. Also wir sind, Organisationen sind heute ganz unterschiedlich geschnitten in Domänen, agil, es gibt noch, manchmal gibt es gar keine klassischen Projektteams mehr, gerade in der agilen Welt, ne? Das hat auch seinen Charme, also da gibt es auch kein richtig und falsch. Ich glaube, wenn es da ein richtig und falsch gibt, dann hätten ja alle Unternehmen die gleiche Organisationsform. Dementsprechend ist es ein Abwiegen und alles hat seine richtige Zeit und seinen richtigen Case. Aber was ich tatsächlich wirklich konstant sehe, ist das Thema End-to-End. Heißt konkret, ich treffe eine Entscheidung und viele Leute sind ja auch motiviert aus dem Bereich, den sie verantworten. Und da kann es dann doch schon mal passieren, dass man manchmal, im Sport würde ich sagen, einen Schiedsrichter braucht, aber jemand Neutrales, der nicht aus diesen Teams kommt, der sagt, nee, komm, wir müssen jetzt wirklich mal schauen, die 3 Sachen aus den 3 Teams müssen fertig werden, weil die spielen zusammen, ne? Auch wenn die bei jedem einzelnen Team vielleicht auf Platz 2 oder 3 im Ranking stehen und nicht auf 1, ne? Aber dann kriege ich die Dinger nach und nach fertig. Und da muss man einfach genau so entsprechend durch, um zu sagen, man muss sich die Dinger anschauen, man muss es entscheiden, man muss kommunizieren und dann danach handeln. Ne? Und zwar nicht aus Sicht von einzelnen Teams oder von einzelnen, technisch gesprochen, von der API-Schicht, die ja auch immer ganz wichtig sind, sondern ich musste es aus dieser End-to-End-Prozessig denken.
Ja, super spannend. Unsere Zuhörer interessiert ja immer am meisten konkrete Praxisbeispiele. Ja, also wo man mal reinhört, wie ist es denn bei Versicherung A oder Versicherung Z oder Versicherung B gelaufen. Vielleicht kannst du mal 1, 2, 3, wie auch immer, Kundenszenarien mal aufzeigen, wo du sagst, da kannst du deine Vorrede mal in konkrete Fälle gießen. Das wäre mal spannend.
Ich finde, eins der schönsten Themen ist, also schön ist jetzt eine Perspektivfrage, eins der Sachen ist dieses Überholen, weil ich finde, das hat die letzten Jahre am massivsten zugenommen. Ne? Also, dass ich eben das Problem habe oder die Herausforderung habe, sich überholende Anforderungen managen zu müssen. Und gerade bei größeren Häusern passiert es ja durchaus mal, dass es unterschiedliche Strömungen gibt. Ne? Das heißt, ich habe den Fall, ich habe jetzt für heute, ich bin mal so ein bisschen im Kopf, das Projektarchiv durchgegangen und habe damals auch gedacht, naja, ja. Eins der schönsten Sachen, das ich gesehen habe, weil es für mich super greifbar ist im Integrationsumfeld, ist tatsächlich das Thema gewesen, zu sagen, ich habe an vielen Stellen den Bedarf erkannt, dass man integrativ was tun muss. Habe dann aber in der Ableitung auch gesehen, dass eben das gleiche Problem mehrfach parallel versucht wird zu lösen. Das kann mal gut sein, ich glaube, das muss dann aber immer ein bewusster Prozess sein, meine ich. Und was ich dann irgendwann habe, gerade in Projekten, die dann ja doch ein bisschen auch mal hitziger und emotionaler werden, das ist auch gut so, sonst würdest du das gar nicht schaffen. Also ich glaube, eine gesunde Emotionalität braucht es auch in einem Projekt. Ein bisschen Feuer muss da schon immer auch drin sein, um eben die kritischen Phasen zu schaffen.
Unbedingt.
Und da war es eben schlicht und ergreifend der Fall, dass irgendwann im Projekt hat man gemerkt, warte mal, wir arbeiten hier gerade an einer Lösung für Integrationsprobleme. Da gibt es aber andere, die arbeiten auch an einer Lösung für Integrationsprobleme und die erzählen dir von Dritten, mit denen sie sich ausgetauscht haben, die auch an einer Integrationslösung arbeiten. Und dann sagst du, weiß ja nicht, also kann ja immer alles offen sein, aber ob es dann sinnvoll ist, wenn dreimal am gleichen Thema gearbeitet wird, let's see. Und dazu kommt dann eben, natürlich gibt es da Überschneidungen, ne? Also auch wenn Integration ein hochkomplexes Thema ist, es gibt natürlich, wurden dann viele Sachen auch doppelt oder auch in dem Fall vielleicht mal dreifach gemacht. Und dann kommt dazu, dass das Ganze eben in ganz unterschiedlichen Fertigstellungsgraden war. Sprich, wir haben erlebt, das eine ist quasi, kennen wir beide auch, haben wir auch schon gebaut, die klassische PowerPoint-Architektur, ne? Die ist dann vielleicht durch 5 Gremien gegangen und hat gesagt, genau so machen wir es. Da ist aber noch nichts da und in der IT würde ich immer sagen, geht es erstmal um lauffähigen Code und nicht um eine PowerPoint-Architektur, weil im Endeffekt ist das, was wir liefern müssen, dass es funktioniert. Die andere Lösung, die wir hatten, war, ich sag mal, in einem MVP-Status, also das lief, man konnte das testen, es gab auch erste produktionsnahe Läufe, die gut aussahen und auch erste produktionsreife Deployments. Und da muss man dann einfach draufschauen. Und das finde ich ist immer eins der schönsten Beispiele, weil wenn die Dinge parallel passieren, das kann gut sein, aber in der Realität meistens dann doch nicht.
Absolut, ja. Schönes Beispiel. Wie hat man das dann zu einem Erfolg gebracht? Ich meine, du musst ja dann durchaus 3 verschiedene Stränge zusammenbringen und vielleicht auch verschiedene Abteilungen mit verschiedenen, ist ja auch immer der Fall, politischen Interessen. Wie seid ihr das angegangen?
Naja, erstmal haben sich, glaube ich, alle einen Tee geholt und es mal verdaut. Also bei aller Liebe zur Geschwindigkeit. Okay. Ich glaube, sowas musst du dann auch mal eine Stunde sacken lassen. Die Termine damals waren dezent formuliert hitzig. Und dann hat ja auch jeder schon einen Haufen Arbeit reingesteckt. Ne? Und dann letzten Endes das klassische saubere Vorgehen, dann einfach sagen, hey, jetzt, also offensichtlich sind hier ein paar Sachen anders gelaufen, als es jeder Einzelne erhofft hat. Lass uns mal ein paar Entscheidungsvorlagen erarbeiten. Ne? Also kurzum, was sind denn die Optionen, wie ich jetzt richtig vorgehen kann? Was bringen die? Vielleicht gibt es ja sogar noch sowas wie so ein Best-of-Breed-Ansatz, was wir ja immer schön finden heutzutage auf der Leben. Und dann haben wir damals geschaut, dass wir sehr schnell zu guten Entscheidungsvorlagen für die entsprechenden Gremien kamen. Eine gute Kosten-Nutzen-Analyse, eine Risikobewertung, passt das zusammen? Und dann, ich sag mal, wenn sowas schon mal passiert ist, dann auch mit Blick nach vorne nochmal klar zu sagen, gibt es irgendwelche Meilensteine in den nächsten 6 bis 18 Monaten, ne? Wo er sagen kann, da richtet man dann nochmal eine Art Quality Guide ein oder einen Prüfpunkt, indem man sagt, hey, da könnte man schauen, man geht nochmal nach links, nach rechts oder in eine ganz andere Richtung. Und genau so ist es. Und im Endeffekt auch, ich meine, das ist ja mal das Gute an einer schönen Geschichte, Menschen lieben ein Happy End, war dann auch alles, ich glaube, ein paar Wochen später schon hat man drüber geschmunzelt und war auch klar, das war total okay, wie es gelaufen ist. Und sind dann damals auch live gegangen und das hat alles super funktioniert.
Okay, sehr schön. Happy End ist immer gut, ja. Hast du auch mal ein Beispiel, wo es kein Happy End gab?
Ja, ich würde nicht sagen, das Gegenteil von einem Happy End, aber vielleicht auch kein Ende. Also zumindest keins, das mir bekannt ist. Und die Geschichte ist schon mal mindestens 4 Jahre alt und ich kenne das Ende bis heute nicht. Von daher würde ich sagen, es ist definitiv kein Happy okay. End. Und ich hoffe, dass es überhaupt ein Ende geworden ist. Auch da auch nochmal ein Integrationsthema. Hatten damals einen konkreten Fall, das war Kunden mit einem sehr konkreten Problemstellung haben, sind ins Gespräch gekommen und es war auch ein Fall, der sich gut lösen lässt, ne? Also es ist natürlich Arbeit, aber auch in Form von einer Lösung, das ist ja gerade bei uns in der Beratung immer ein Thema, ne? Also weil eine Lösung hat natürlich immer nochmal den Charme, dass ich den Punkt habe, ich kann ja einem Kunden was hinterlassen, wenn ich mit einem Projekt mal fertig bin. Es gibt etwas, das bleibt. Das ist ja für uns als Menschen schwer. Also wenn unser Projekt nach 3 Jahren fertig ist,
extrem wichtig.
Wir lassen ja die meisten Berater und Beraterinnen nicht vor Ort dann sitzen. Und dementsprechend immer ganz wichtiger Punkt, wir haben etwas, das bleibt. Und es gab es in dem Fall. Kritisch war, und dann sind wir auch wieder bei dem Punkt, jeder wünscht sich den Homo economicus. Den gibt es in der Realität eben nicht, was ich wiederum schön finde, weil sonst könnte man es auch lassen, ohne den menschlichen Aspekt. Es gab eben eine Eigenentwicklung, die ähnlich weit fortgeschritten war, was auch meiner Meinung nach normal ist, weil hatten wir eingangs, glaube ich, die Probleme sind häufig ähnlich. Und es gibt viele intelligente Menschen auf der Welt, dass dann natürlich in unterschiedlichen Häusern Unterschied oder ähnlich denkende Menschen auf ähnliche Lösungsansätze kommen, ist klar. Und dann war das Drama einfach, naja, du hast eine Lösung, aber du hast Menschen, die haben eine andere Lösung und die sind da vielleicht schon emotional dran gebunden. Die haben da schon Monate oder vielleicht auch ein Jahr Zeit, Energie und Geld reingesteckt, um dieses Thema zu lösen. Und selbst wenn du dann ganz sachlich im Kopf sagst, ja, das andere ist fertig und ist schon ein bisschen weiter, aber wenn wir dann nochmal aufgeholt haben in 3 Wochen oder in 4 oder in 2 Monaten oder in 6 oder in 12, ne, dann ist unseres ja wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser, ne? Und dann musst du eben schauen, was du machen kannst. Und damals war es dann auch so, ich glaube, als Entscheider oder Entscheiderin auf Kundenseite ist das dann eine fast unlösbare Aufgabe, weil du kannst natürlich sagen, das hart durchsteuern und einfach neutral bewerten und sagen, ey, das andere ist halt schon fertig, wir nehmen das, wir machen die Eigenentwicklung zu. Damit trittst du natürlich aber deinen Teams von der Motivation und vom Commitment also nicht mal ans Schienbein, sondern eher glatt durch die Kniescheibe. Ne? Da brauchst du dich auch nicht wundern, wenn keiner mehr aufsteht. Und so war es auch da. Damals wurde gesagt, ey, wir haben das neutral bewertet. Das, was ihr da habt, ist schon gut. Aber wir machen das mit unserem Ansatz jetzt fertig, ne? Weil es langfristig gesehen natürlich einen ganz anderen Hebel und Rolle für uns spielt. Und so war es auch da. Wie es dann ausgegangen ist, ich weiß es nicht. Ich hoffe, sie sind fertig geworden. Okay. Ich wünsche es den Kollegen. Okay. Das Team hat auf jeden Fall dafür gebrannt, würde ich sagen.
Ja, Make-or-Buy-Entscheidung mal für Make, ne? Was ein spannendes Thema ist im Moment, ist ja so dieses ganze Thema On-Prem, Cloud. Ich glaube, die Versicherer sind mittlerweile auch mehr bereit, in die Cloud zu gehen oder wollen sogar hier und da in die Cloud gehen, um also einfach die Hardwarekosten bei sich auch niedrig zu halten und die Betriebskosten. Hast du mal dafür ein Beispiel, wie sowas erfolgreich funktionieren konnte?
Ja, Cloud-Transformationen sind ja unser ständiger Begleiter seit ein paar Jahren, und werden sie mit Sicherheit auch noch ein paar Jahre sein. Das ist ja gerade für uns, wir sind ja auch ganzheitlich unterwegs und arbeiten sowohl im SAP als auch im Non-SAP-Umfeld. Deswegen, ich freue mich immer, wenn es Themen gibt, die alle gleichermaßen betreffen. Und das ganze Thema Cloud-Transformation ist ja eins, das vor keinem Anbieter Halt macht, und auch vor keinem Kunden. Dementsprechend ja, Cloud-Transformation schon gemacht, auch sehr erfolgreich. Was ich immer noch mal spannend finde, ist auch da das ganze Thema, wie sieht es denn für so eine Komplettlandschaft aus? Weil was wir natürlich im Cloud-Umfeld sehr viel haben, sind zwei Hauptströmungen. Die eine Strömung ist lieferantengetrieben. Das heißt, wir haben so die Entwicklung durch von Systemen früher hin zu Plattformen. Da sind wir ehrlicherweise auch noch. Und das, worüber ja alle schon sprechen, sind nochmal dann Ökosysteme dazu. Und in den Plattformen haben wir eben dann die Dimension, dass Anbieter sagen, wir werden jetzt Cloud-only. Ne? Wir gehen mit allen Systemen in die Cloud. Full stop. Und die andere Option, die du hast, ist, dass natürlich, wie von dir eingangs gesagt, auf Versicherungsseite gesagt wird, wir wollen, ne, hin in die Cloud mit unserer Landschaft. Jetzt haben wir dabei zwei Hauptpunkte. Der eine ist, wenn mir von außen gesagt wird, wir gehen mit unserem System in die Cloud, auch bei dir, lieber Kunde, das bringt mich erstmal intern nicht weiter, ne? Das heißt, ich habe zwar natürlich intern einmal den Change, dass ich sage, okay, ich gehe mit einer Plattform in die Cloud, dann ändern sich ganz viele Dinge, ne? In Form von Auslieferungsmodellen, in Form von Vergütungsmodellen, ne? Die wir dann ja auch heute im Cloud-Zeitalter haben. Wir reden nicht mehr nur von, das ist eine Lizenz, das ist ein Einführungsprojekt, das sind die Wartungskosten, ne? Sondern du hast halt vielleicht eine Subscription-Base, gerade bei uns, du zahlst GWP-basiert, ne? Also aufgrund von Bruttobeitragsnamen. Da gehst du durch. Das sind die einen Sachen. Die andere Sache ist dann aber auch manchmal ganz einfache Dinge, finde ich, die in den Projekten oft passieren, dass du halt sagst, naja, in der alten Welt hast du einen Datenbank-Admin. Wenn das Reporting mal nicht läuft, der geht mal kurz auf die Datenbank, feuert seine drei SQLs ab und schickt die der Bereichsleitung entsprechend zu und alle sind glücklich. Das geht
Noch die
eben in der
Datenbank.
Cloud-Welt eben nicht. Und so oder so hast du aber dabei das Thema, du guckst dann immer nur auf ein einzelnes System. Und wenn du end-to-end drauf schauen möchtest, sagst du dann, das habe ich oft erlebt bei den Kunden eben, auch in dem konkreten Fall. Er sagt eben Bereichsleitung Anwendungsentwicklung, Freunde, das ist total schön. Wir gehen jetzt mit dem System in die Cloud. Ein anderer Anbieter mit einem anderen System hat mir auch gesagt, wir gehen jetzt damit in die Cloud. Ich habe hier aber noch meine eigenen Entwicklungen stehen. Die sind keine Standardlösung. Sind wir ja wieder bei dem Fall von vorhin mit Make or Buy. Da haben wir uns damals für Make entschieden und werden wir uns auch wieder für Make entscheiden in der Zukunft. Was mache ich denn jetzt mit denen? Habe ich denn wirklich alle Vorteile, wenn ich mit zwei Systemen in die Cloud gehe, am besten noch mit der einen zu Anbieter A, mit der anderen zu Anbieter B, ne? Dass ich die Leute auch noch unterschiedlich ausbilden muss in unterschiedlichen Tech-Stacks. Und dann habe ich trotzdem noch meine Sachen im Keller. Und wie sieht das Ganze an der Stelle aus? Und das ist ein Thema, mit dem sich Kunden, glaube ich, schon öfter auch mal alleingelassen fühlen. Weil es da auch eine Wahnsinnsveränderung gibt. Also, du hast ja innerhalb von einem Jahr, es passiert so viel Neues, kommen so viele neue Dinge raus. Mittlerweile auch mehr externe Faktoren. Wir hatten das anfangs mit dem Thema Datensouveränität, ne? Dass ich mich zum Beispiel 2025, zweites Halbjahr 2025, frage ich mich mehr als zweites Halbjahr 2023, sagen wir mal großzügig, vor 2 Jahren, auf welchen Anbieter möchte ich mich denn verlassen? Ne? Wo hat der seinen Hauptsitz? Ne? Wie gehe ich damit um? Unter welche Gesetze und Regularien
Ja,
fallen an diese Plattform? Also wie groß ist die Entscheidung eigentlich, die ich treffe?
absolut.
Ne? Und dementsprechend, was ich da glaube ich wichtig finde, ist immer auch da, es klingt immer so einfach, aber es ist es halt eben nicht, ein Zielbild zu finden an der Stelle, wo ich eigentlich hin will mit meiner Landschaft und auch mit meiner Organisation. Aber noch wichtiger, um es irgendwie mal konkret hinzukriegen, und das ist der Teil, der wirklich einen unfassbaren Spaß macht, ne? Und zwar auch allen Beteiligten. Ich muss in Transitionsarchitekturen kommen, ne? Weil uns ist allen klar, diese Zielbilder, die wir definieren, die dauern Jahre, bis die erreicht sind, ne? Und dann habe ich eben wieder das Beispiel mit den Turntaubenschießen vom Anfang. Und ich muss da zu klaren Transitionsarchitekturen einfach kommen. Das ist letzten Endes die Quintessenz. Ne? Ich muss sagen, ich mache das, das bringt mir den Vorteil, ich mache das, das bringt mir den Vorteil. Ne? Und dann komme ich dahin. Und ganz konkret sind es, bleiben wir heute mal ein bisschen technologienah und weniger fachlich, geht zum Beispiel im Tooling, im Cloud-Umfeld. Ne? Wenn ich jetzt bei einem der großen Cloud-Anbieter bin, ich habe heute cloud-native Toolstacks, die ermöglichen mir Vorteile, die sind in einer klassischen IT-Infrastruktur nicht denkbar, wenn es um Monitoring, Logging, Auditierbarkeit geht. Und das sind Vorteile, die will ich natürlich haben. Jetzt ist natürlich dann die Frage, wie kriege ich das, wenn nicht alle Systeme drin laufen? Ne? Und das ist eben an der Stelle schön zu sagen, okay, dann setzen wir hier intelligente, gute Schnitte. Welche Informationen gewinne ich in Cloud A, welche Informationen gewinne ich in Cloud B und welche Informationen habe ich weiterhin lokal und wie gehe ich damit entsprechend dann um und nutze diese Vorteile auch sinnvoll.
Finanzschulz, vielleicht kleines Zwischenfazit. Ja, also wenn man diese doch sehr eindrücklichen Beispiele mal ansieht, dann ist ja auch logisch, sieht man, one size fits all funktioniert nicht. Dafür ist die Versicherungswelt auch viel zu unterschiedlich. Jedes Projekt, jede Initiative hat da so ihre eigenen Voraussetzungen und Herausforderungen. Was ich jetzt aber mal als Essenz rausnehmen kann und was du auch immer wieder betonst, ist ja, dass eine durchgängige End-to-End-Sicht extrem wichtig ist und hilft dabei, die übergreifenden Ziele zu erreichen. Jetzt will ich mit dir mal noch ein bisschen in die Zukunft gucken. Ja, wir haben jetzt viel Vergangenheitsbewältigung und aktuelle Projekte uns angesehen. Wenn man jetzt mal in die Zukunft blickt und schaut, mit was beschäftigen sich denn die Versicherer im Moment und was kommt in die Zukunft auf deren Tisch im Core-Insurance-Umfeld? Was sind denn die Themen, die aus deiner Sicht dort landen?
Also zuallererst alle bereits genannten, nur mehr. Die Technologielebenszyklen werden noch kürzer, ne, für die rein technischen Herausforderungen. Die Entwicklungen werden immer schneller. Die Externalitäten, die wir die letzten Jahre hatten, also sei das jetzt Pandemien, Kriege, ne, haben einen super direkten Einfluss auf das Geschäft der Versicherer. Ne? Und dementsprechend müssen sie handeln. Die Parallelität nimmt immer weiter zu, weil es ist ja quasi auch was fertig wird, es ist ja nicht so früh fertig, dass ich es wieder zumachen kann. Ich habe es immer gern mit so einem Schreibtisch als Metapher. Ne? Das ist ja nicht so, dass du einen Stapel hast und der hat jetzt nicht mehr 10, sondern 15 Blätter, sondern du hast einen zweiten, dritten, vierten Stapel und irgendwann fragst dich eigentlich schon, wie viele Schreibtische brauche ich denn eigentlich noch? Ne? Und dementsprechend, also das ist dieser Mehrteil. Es wird einfach immer mehr. Ich glaube, ein weiterer großer Teil ist das ganze Thema wachsender, dynamischerer Wettbewerb, ne? Der immer weitergeht. Also wir haben auch da ja eine große Internationalisierung. Das heißt, ich habe heute andere Möglichkeiten, Geschäft im Ausland zu machen oder überregional zu machen für die Versicherer, die früher ja sehr regional unterwegs waren, ne? Das Geschäft ist viel offener und wird ja noch offener werden. Wenn man dann auch an Dinge wie eben zum Beispiel Open Insurance denken oder jetzt davor auch an Embedded Insurance, ne, wo ich plötzlich die Möglichkeit habe, woanders Geschäft zu machen, die ich vorher so nie gehabt hätte. Ne? Und das manchmal auch ohne eine neue Niederlassung, die ich dann im Ausland bräuchte. Also der Wettbewerb ist einfach unglaublich dynamisch und auch wachsend. Und das, obwohl wir ja in einem Konsolidierungsmarkt sind, das finde ich immer spannend, weil das erstmal eigentlich gegenläufige Aussagen sind, aber ich glaube, da werden jetzt erstmal die wenigsten widersprechen. Neue Versicherungsprodukte, ganz großes Thema. Ich meine, was wir jetzt seit ein paar Jahren kennen, ist Cyber, ne? Aber auch da, ich glaube, bei bestehenden Produkten, ein Beispiel, das ja auch medial immer größer unterwegs ist, Kfz-Versicherung, Wohngebäudeversicherung, ne? Die Preise gehen quasi durch die Decke aus Endkundensicht. Ne? Es ist ja aber leider nicht so, dass du sagst, da macht jemand dann mehr Marge damit. Das ist ja auch nicht so. Ne? Also es ist einfach, man sieht, es ist ein zunehmendes, es ist ein Problem. Ne? Das ist auch was, da gibt's, das brauchen wir auch nicht beschönigen mit Herausforderungen, es ist ein echtes Problem. Ne? Und Auch das wird nochmal zunehmen. Das heißt, vielleicht brauche ich andere Arten von Versicherungsprodukten, wie die sich zusammensetzen, wie die kalkuliert werden. Ne? Muss das nochmal feingranularer schneiden. Kann auch selber sagen, bei mir gerade privat zu Hause Versicherung verlängert, dann kommt da plötzlich auch, jetzt ist da eine Photovoltaikanlage auf diesem Dach plötzlich drauf, jetzt steht eine Batterie im Keller. Ne? Ich will mich gar nicht um die Versicherung gerade kümmern müssen, muss ich aber, ne? Weil sonst bringt es mir eben nichts. Das ist durchaus auch ein Thema und einer der schönsten Punkte, das wirklich eine schöne Herausforderung ist, ist für mich das ganze Thema Öffnung des Versicherungsmarkts. Ne? Also, dass wir haben die letzten Jahre, Jahrzehnte, glaube ich, sehr erlebt, dass sich diese streng regulierten Märkte, egal ob das jetzt Banking, Versicherung, dass die sich untereinander immer stärker ja verzahnt haben. Ne? Ich meine, es ist ja ganz normal, heute sind übergreifende Vertriebswege, Banken mit Versicherungskooperationen. Das sehe ich aber noch ein gutes Stück weiter. Das sehen wir eben bei Embedded Insurance, ist so ein schönes Beispiel, das jetzt über die letzten Jahre kam, dass eben der regulierte Markt sich für die nicht regulierten Märkte öffnet und diese voneinander profitieren. Ne? Auch das sind neue Wege, die es da plötzlich gibt. Ja. Und auch da wird es weiter in den nächsten Ausbaustufen gehen. Und auch das Kundenverhalten letzten Endes, was ja immer bestimmt, wo du hin musst. Ne? Das geht uns so, es geht in Versicherungen so. Dass du einfach sagst, ich bin ehrlich, ich gehöre da persönlich auch dazu. Mir sind meine Versicherungen, die ich als Privatperson habe, mir ist das alles zu kompliziert. Ich habe neulich einer Dynamik widersprochen, habe daraufhin, also digital immerhin, ne, habe daraufhin ja. einen dicken Brief gekriegt Spannend. Und dann stand auf 10 Seiten dokumentiert die Dynamikentwicklung. Und ich dachte, das ist super. Hat jetzt der Widerspruch geklappt oder nicht? Also hätte ich das so oder so? Ich weiß es nicht. Ich habe es gelesen, ich weiß oder es nicht. Dann denke ich mir, das kann es ja eigentlich nicht sein. Ja. Und am liebsten gehöre ich auch zu der Art von Menschen. Ich würde eigentlich am liebsten sagen, hier, nimm einen Betrag X. Mir ist egal, ob das für Leben, Komposit oder Kranken ist. Ne?
Den zahle ich im Monat. Ich habe mein Versicherungsabo.
So ist das, ja. Genau. Und ich melde mich gern mit 3 Monaten Vorlauf, wenn ich ein halbes Jahr ins Ausland gehe und dann ändert sich dieser Betrag. Das ist fair. Ne? Aber ich bin ehrlich, mir wäre es lieber. Das ist so.
Ja.
Genau.
Kann ich absolut nachvollziehen.
Und ich glaube, was man da machen kann in Lösungsform, ist der wichtigste Punkt, ist immer dieses Abarbeiten von Möglichkeiten. Also ja, ich weiß bei ein paar Sachen nicht, wie die in 5 oder 10 Jahren aussehen. Ne? Aber ich kann heute anfangen, darauf hinzuarbeiten. Mhm. Ich kann die Wahrscheinlichkeit, ich glaube, das trifft es. Ich kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, in ein paar Jahren weniger Probleme zu haben. Wenn ich auf die richtigen Dinge schaue. Ne? Ich finde also auch da schönes Praxisbeispiel, nicht aus der Versicherung, aber es hat jeder mit Sicherheit schon mal erlebt. Kommt jemand und sagt hier, auch wenn es Glück bringt, kein guter Tag, mir hat ein Vogel was auf die Schulter gesetzt. Und da gibt es da 2 Fragen. Du kannst sagen, ja, Pech, ne? Kann passieren, kann jedem passieren. Ich würde aber auch da behaupten, wenn ich auf den Boden gucke und da sind schon 4 Markierungen, ne, dann sage ich, weiß nicht, ob das so viel Pech war oder ungenaue Positionierung. Ne?
Sehr gut.
Wenn ich unter einem Dach stehe, dann ist es natürlich unwahrscheinlich. Und wenn dann ein Tiefflieger kommt auf 2 Meter Höhe, ja, dann ist wirklich Pech. Das kannst du auch haben. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eine andere. Und ich glaube, so geht es oft auch in diesem Zukunftsfit. Ich muss einfach schauen, wo muss ich beweglich und dynamisch sein? Wo kann ich auch mal den 100% da gehen? Ne? Und wie gehe ich damit um? Und das bezieht sich jetzt aus meinem Blick, mit dem ich mich in dem Bereich, wo ich mich am besten auskenne, in der IT-Gesamtstrategie und IT-Architektur, ne, sind es eben Felder rund um eine Cloud-Strategie, eine Datenstrategie. Wie gehe ich mit meinen Plattformen um? Wie setze ich auf Ökosysteme? Baue ich welche? Ne? Make or buy sowieso immer ein Thema. Da gibt es ja ein paar Leitlinien, die halten sich manche, andere haben andere Leitlinien. Also da gibt es kein richtig oder falsch, aber ich muss da einfach bewusst drauf schauen. Und natürlich eins der größten Themen am Markt. Ich hab mir schwer vorgenommen, bis heute nicht zu auf den Mund zu nehmen, aber natürlich AI und eine AI-Strategie muss ich auch setzen. Ja.
Ist vielleicht was für ein zukünftiges Podcast-Thema.
Ich wollte es gerade sagen, ja. Das auf jeden Fall, mit Sicherheit.
Und jetzt bist du bei uns in der Convista und bringst all dieses Know-how rein und versuchst jetzt in der Convista sozusagen eine End-to-End-Strategie für den Versicherer aufzubauen. Kann ich das so zusammenfassen?
So ist das. Absolut, absolut. Ich habe mich hier ja auch schon mit diversen Kollegen und Kolleginnen ausgetauscht. Ich finde, was wir ja heute ganz oft erleben, ist, dass sich die Anforderungen im Markt, ich meine, da haben wir jetzt hinreichend drüber gesprochen, die werden immer komplexer, ne? Ich finde, als ich mit Consulting angefangen habe, das ist jetzt nicht ewig, aber zumindest über 10 Jahre her, da gab es quasi 5 Arten von Problemen. Du hast 5 Service-Offerings gehabt und die haben in der Regel gematcht. Das ist heute zu 100% nicht mehr so. Also es passiert dir ja seltenst, dass jemand mit was kommt und du sagst, ja, ich habe genau dafür genau, also genau der Schnitt passt. Das ist genau ein Offering, das wir haben. Sondern du sagst ja ganz oft, setzt sich das ja an eine Problemstellung heute, die du hast, zusammen aus 3, 4, vielleicht sogar 5 verschiedenen Offerings, die du hast. Und du brauchst von allem kleine Teilbereiche, ne? Und da habe ich jetzt super, super spannende Gespräche schon gehabt und mit neuen Kollegen und Kolleginnen, wo ich sage, da in der Verzahnung werden wir super Möglichkeiten haben, um richtig gut helfen zu können, bin ich mir sicher.
Jules, das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank für den wirklich, wirklich spannenden Podcast. Ich darf vielleicht noch mal ein bisschen zusammenfassen, was ich so mitgenommen habe. Ganz platt, es gibt immer noch unglaublich viel zu tun und ich glaube, wir werden auch in den nächsten Jahren immer viel mit IT-Integration und Ablösung von Altsystemen zu tun haben. Die Komplexität wird durch neue Produkte, durch neue Vertriebsmöglichkeiten, Stichwort Embedded Insurance, auch im Co-Insurance-Umfeld weiterhin zunehmen. Man braucht ein klares Zielbild für die IT und für die Organisation, aber genauso wichtig ist eben Transaktionsarchitekturen, denken in Zielbildern. End-to-end habe ich heute ganz oft gehört.
Ja, immer.
Scheint ein Herzensthema zu
Absolut.
Sein von dir und finde ich total super. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie mehr zu dem Thema erfahren wollen. Wir unterstützen Sie gerne. Vielen Dank.
Danke, Hans-Peter. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Ebenso.